Wir sprechen über den Saisonstart in Malerfreibädern, werfen einen Blick auf die Zwangsversteigerung einer Wohnung im Schrotthochhaus an der Bergstraße und blicken auf Neues aus Mals Gastroszene.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Maler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Und Thomas Brüsch.
Hallo.
Ich bin Theresa Christofitsch. Wir starten direkt mit einem Thema, auf das sich viele in Mahl schon freuen, denn die Freibadsaison steht vor der Tür. Noch ist es zwar ein bisschen kalt draußen, sodass man vielleicht noch nicht unbedingt draußen schwimmen möchte, aber die Vorbereitungen im Guido-Heiland-Bad in Altmahl und im Bürgerbad an der Lohmühle in Hüls, die laufen trotzdem bereits auf Hochtouren, damit eben zum Saisonstart alles fertig ist. Patrick, du hast mit den Betreibern gesprochen. Wann geht's denn in den beiden Freibädern konkret los?
Ja, so in knapp 2 Monaten kann man damit rechnen, dass die eröffnen. Also traditionell im Guido geht es immer los am 15. Mai. Das ist so der offizielle Eröffnungstag, den die immer machen. Und am Bürgerbad Lohmühle, da steht es noch nicht ganz fest, aber wahrscheinlich auch im Mai. Die haben am 30. Mai eine Veranstaltung, dann spätestens dann soll das soweit sein. Bis dahin ist tatsächlich noch einiges zu tun. Mhm. In einem Bad mehr oder weniger als in dem anderen. Aber ja, die kommen eigentlich ganz gut voran. Beim Bürgerbad Lohmühle, da geht es noch darum, die Überlaufrinne zu erneuern. Die ist im Schwimmerbecken in die Jahre gekommen. Das ganze Ding ist ja jetzt so knapp 44 Jahre alt und da geht natürlich viel kaputt durch Chlor und Frost über die Jahre. Und die soll jetzt erneuert werden oder muss erneuert werden. Also der Vorsitzende vom Verein, der Jürgen Kaldewey, der hat mir das gezeigt. Also da sind wirklich Steine locker, die kannst du so mit einem Schraubenzieher rauspulen. Ne? Das ist schon nicht so schön. Und
Das ist sehr gefährlich
und deswegen muss es gemacht werden und ist wohl auch sehr teuer. Ne? Also die bitten darum, wenn sich irgendein ein Experte findet, der das machen kann, der eine Firma hat, der das auch ehrenamtlich vielleicht macht, also die werden ihm sehr dankbar und sehr verbunden und würden sich auch mit Freikarten für die Familie für die Saison bedanken. Weil das sind halt Bürgerbäder, die werden getragen von den Leuten, die sich da ehrenamtlich engagieren. Ne? Da sind also jeder Euro ist da wichtig. Die Stadt hat diese Bäder ja beide mal aufgegeben vor vielen Jahren und damit Leute noch weiter schwimmen gehen können mal und nicht nur in den Kanal springen müssen, haben sich eben Leute gefunden, die sich dafür engagieren, dass das eben vorangeht. Und ich war zuerst in Hüls, habe da einen Termin gemacht mit dem Jürgen Kaldewey, der hat mir dann diese Sache da erzählt mit der Überlaufrinne, hat mir noch so einiges anderes erzählt, also dass sie zum Beispiel den Kiosk jetzt in Eigenregie betreiben. Mhm. Heißt, da gibt es dann auch, da gibt es Schnitzel, vegane Schnitzel, Hähnchenschnitzel, Falafel soll da im Angebot sein. Natürlich auch die unverzichtbare Pommes, die man so haben muss.
Ja, die gehört dazu.
Die gehört auf jeden Fall dazu. Also da sind die dran, dass das ein bisschen erweitert wird, das Angebot. Und natürlich gibt es dann auch wieder so wichtige Events. Also es gibt so einen Abend am Pool, damit fangen die an. Das ist am 30. Mai, da spielen dann die Rock Junkies und die Band Löwenherz. Vorverkauf 15 Euro, 18 Euro. Abendkasse dann. Das ist ein Event, den die neu eingeführt haben letztes Jahr und danach am 25. Juli die beliebte Schlager-Pool-Party. Da kommt der Maler, Schlagersänger Marco Kloß dritte auf. Zeitflug, die kennen wir ja, die sind da schon öfter mal gewesen. Daniel Incanto tritt auf und DJ Guido sorgt zwischendurch und auch danach dann für Musik. Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 22 Euro. Das sind sehr wichtige Events für den Betrieb, weil da kommt eine Menge Geld rein, was die halt brauchen. Um die solche Reparaturen da voranzutreiben und sind auch sehr beliebte Events in den letzten Jahren geworden, wo wirklich hunderte Leute hinkommen, die auch teilweise immer ausverkauft waren, also möglichst rechtzeitig nach Karten gucken. Ja, wie wichtig so ein Schwimmbad ist, zeigt sich auch daran, dass 520 Kindern das Schwimmen beigebracht wurde im letzten Jahr in den Schwimmkursen, den die so anbieten. Und dafür braucht man natürlich auch Personal, Leute, die sich darum kümmern, die das organisieren. Das machen die nicht nur im Bürgerbad, sondern auch in Grundschulen in Mahl, also in so Lehrschwimmbecken, die es so gibt. Und dafür wird auch noch ein Mitarbeiter gesucht, und zwar ein Fachangestellter für Bäderbetriebe, der das kann. Also wer sich dafür interessiert, in Vollzeit zu arbeiten, kann sich gerne beim Bürgerbad bewerben. Der ist dringend gesucht oder diejenige, um da zu arbeiten. Ne? Ja. Und dann hat der Jürgen Kalderwade mir noch verraten, wie der Biergarten jetzt heißen soll. Das wird jetzt der Bürgergarten im Bürgerbad.
Sehr kreativ.
So heißt das, der Kiosk jetzt. So, ab der kommenden Saison. Und die Saison endet dann immer so traditionell im September mit dem Hundeschwimmen. Das sind zwei Termine, die da stattfinden. Sehr beliebt mittlerweile, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Da kommen wirklich viele mit ihren Hunden, weil es ist ein tolles Erlebnis. Und wir haben es ja oft begleitet mit Fotogalerien. Sind auch immer tolle Bilder dabei entstanden, ne, wenn die Hunde da reinplanschen. Das gibt es in Altmahl übrigens nicht im Guido.
Okay.
Außer jemand wird das organisieren, weil, das hat mir der Tim Sommer, der Vereinsvorsitzende, da erklärt, in Altmahl ist der Beckenrand ein bisschen höher über dem Wasser. Das heißt, wenn da ein dicker Hund reinspringt, im wahrsten Sinne des Wortes, und der nicht von alleine rauskommt, müsste da einer hinterher springen und den rausheben. Weil es gibt da, in dem Nichtschwimmerbecken, da können die Hunde hinten so rauslaufen, aber ansonsten im Schwimmerbecken, da sind die dann wirklich ein bisschen so tiefer drin. Und das ist in Hüls nicht der Fall. Da können die halt von alleine rauspaddeln, nach dem Hunde kraulen. Und deswegen gibt es das Hundeschwimmen vorerst nicht in Altmahl, außer jemand findet sich, der das da organisiert will. Ansonsten sind die Vorbereitungen da auch ziemlich weit vorangeschritten. Die haben jetzt auch ein paar Fliesen, die abgeplatzt sind, so nach dem Winter, die gemacht werden müssen. Aber das wäre alles im Rahmen, sagt der Tim. So meist alles bezahlbar und die kriegen das schon hin. Von den Besucherzahlen liegen die beiden Bürgerbilder übrigens etwa gleich. Also 23.000 waren es in der Lohmühle und 23.600 wären es in Altmahl gewesen. Ja, okay. Also ist eine Menge an Leuten, die da schwimmen gehen. Also ist schon gut, dass die diese Arbeit da machen, ne, damit da Leute schwimmen gehen können. In Altmahl geht es, wie gesagt, am 15. Mai los. Passend dazu startet die Season Opening Party mit der Band Humpa con Panas aus Dorsten und vielleicht noch einer zweiten Band, da sind sie noch am Überlegen. Ist auch ein bisschen Musik für jüngere Leute, also geht ein bisschen punkiger zu. Und die Band war im letzten Jahr auch schon da, ist wohl gut angekommen, deswegen ist die jetzt schon wieder da. Und das ist also das erste Event, die Season Opening Party. Hintergrund ist ähnlich wie in Hüls, also da kommt auch Geld rein, um den Betrieb da zu finanzieren. Ne? Die große Nummer ist natürlich am 11. Juli dann die Beach Party mit DJ Merten, ne, also großer Event in Altmahl. Und ansonsten sind die vom Bürgerbad auch an vielen Events in Mahl beteiligt. Also sechsmal der Naschmarkt, der Weihnachtsmarkt, Weinfest in Altmahl. Das sind alles Sachen, die auf dem Kirchplatz vor der Kirche da stattfinden. Und was haben wir da noch? Nach der Saison, so im September, gibt es noch Vino im Guido. Das wird so Mitte, Ende September stattfinden. Also so ein Weintasting im Bürgerbad im Guido. Also okay. Eine ganze Menge, was die beiden da so auf die Beine stellen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Im Guido Heilandbad gibt es ja auch noch eine weitere Neuerung, was die Tickets angeht. Da kann man sich jetzt ja im Vorfeld dann die Online-Tickets buchen.
Genau, bisher war es so, dass eben teilweise lange Schlangen entstanden sind, also an warmen Tagen. Das soll damit ein bisschen verhindert werden. Also es gibt dann so ein Code-Lesegerät, du kannst online die Karten vorbuchen, dann vielleicht mit dem Handy reingehen, kannst dann theoretisch an der Warteschlange vorbei und direkt reingehen. Und für den Bereich, für den Kassenbereich wird auch noch Personal gesucht und auch für die Cafeteria, also wer da Kuchen verkaufen will. Das gibt es auch noch in der Cafeteria. Man kann da jetzt frühstücken ab 9.30 Uhr, glaube ich. Also wenn man da dementsprechend vorbestellt, dann kriegt man auch Frühstück.
Okay. Vielleicht abschließend noch einmal ganz konkret. Für wen lohnt sich welches Bad besonders?
Könnte ich gar nicht sagen. Also wenn du da zu Fuß hingehst oder mit dem Fahrrad, dann ist das natürlich interessant, wenn du drumherum wohnst. Ne? Also die Bäder sehen sich laut Tim Sommer auch nicht als Konkurrenten, eher so als Partner. Mhm. Die unterstützen sich auch mit Personal, wenn irgendwo ein Engpass ist. Guido hat natürlich einen Sprungturm, wenn du da von 5 Meter oder höher noch, ich glaube bis 7,5 geht das so, wenn du da reinspringen willst, dann hast du da Gelegenheit zu. Das gibt es im Bürgerbad Lohmühle nicht. Also das Bürgerbad Lohmühle ist eher ein ruhigeres Bad. Die haben ein großes Schwimmerbecken und ein Nichtschwimmerbecken und noch so ein Planschbecken für Kinder. Das ist ein ruhiges Familienbecken. Ne?
Was man da vielleicht sagen kann, die haben halt riesige Wiesenbereiche. Ja. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel Bock hast, ich nehme mal einen Ball mit oder eine Frisbee-Scheibe, da ist so viel Platz, da kann man also auch ausweichen, ohne jetzt andere Badende zu stören, kann man da ein bisschen spielen und so. Die haben einfach mehr Platz. Das ist ein wahnsinnig großes Außengelände, auch mit einem tollen Baumbestand. Also auch wer sich mal so ein bisschen für Natur interessiert, für Bäume, die man vielleicht nicht an jeder Ecke sieht, da mal hingehen. Da gibt es interessante Sachen zu entdecken. Und wie gesagt, echt viel Platz.
Ja, Auf jeden Fall. Ich glaube, so 40.000, 50.000 Quadratmeter haben die, das ist eine riesige Fläche. Mhm. Das war ja auch mal ausgelegt auf noch ein Springerbecken. Dann war ja mal geplant, das ein bisschen größer zu machen, Anfang der 80er, aber das ist halt ja nicht passiert. Aber ist, na, ja, wie du sagst, ist eine riesen Fläche. Das Guido hat so, glaube ich, 18.000 Quadratmeter, ist ein bisschen gemütlicher, ein bisschen familiärer, aber auch ein relativ ruhiges Becken, direkt am Volkspark gelegen. Wenn man da noch eine Runde spazieren will, vorher oder nachher, wenn man noch will, dann kann man das da auch machen. Also die sind ja relativ, eigentlich sehr ruhig beide, aber doch irgendwie unterschiedlich, ne? Also das vom Charakter. Das andere ist ein bisschen dichter, finde ich, das Guido, ne? Also die Becken sind dichter aneinander und das ist nicht so weitläufig.
Okay. Ja, so viel dann erstmal zum anstehenden Freibadsommer in Mahl. Und bevor wir gleich mit dem nächsten Thema weitermachen, kommen wir einmal zu unserem Werbeblock. Unseren Podcast gibt es nicht nur als Audio auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, sondern auch als Video auf www.maler-zeitung.de. Wenn ihr uns also beim Sprechen auch mal sehen wollt, dann klickt da gerne mal rein und da könnt ihr euch dann auch durch unsere älteren Folgen einfach mal durchhören. Das ist auch im Nachhinein immer noch spannend, sich da nochmal die Themen anzuhören. Außerdem findet ihr natürlich alles, über das wir hier sprechen, auch online auf www.maler-zeitung.de sowie in der MZ Plus App, die gibt's für iOS und Android. Da könnt ihr aktuell 6 Monate lang für insgesamt nur 1 Euro alle Inhalte testen und ihr könnt da auch nicht nur diesen Podcast hier verfolgen, sondern euch auch durch ganz viele andere Inhalte klicken, wie Livestreams, Videos, Bildergalerien und natürlich auch unsere Artikel lesen. Das Ganze lohnt sich auch besonders für die Sportfans unter euch, denn wir streamen auch regelmäßig von den Fußballplätzen hier im Kreis live und die Spiele seht ihr dann auch nirgendwo sonst. Außerdem läuft nach wie vor unsere Taschengeldjäger-Aktion. Da können sich alle Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren melden, die sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchten, indem sie Prospekte und Zeitungen für uns austragen. Und unter www.taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, findet ihr dazu dann alle weiteren Infos. Auch unser Werbemarkt sucht nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Und zwar werden nicht nur weiterhin die Telesales-Manager gesucht, die wir hier schon in der ein oder anderen Podcast-Folge immer mal wieder angesprochen haben, sondern aktuell auch ein HR-Payroll-Specialist. Und wenn ihr jetzt mit diesem Begriff irgendwas anfangen konntet und vielleicht gerade auf der Suche nach einem neuen Job seid, dann schaut doch mal auf www.exploreyourtalents.de/jobs vorbei. Da findet ihr nämlich alle Jobs, die wir im Moment hier im Haus haben und könnt euch dann auch direkt da über die Seite bewerben. Ja, und vielleicht dürfen wir euch dann schon bald als neue Kollegin oder neuen Kollegen hier bei uns im Haus begrüßen und da würden wir uns sehr drüber freuen. Als nächstes werfen wir einen Blick auf den Immobilienmarkt in Mahl, genauer gesagt auf eine Zwangsversteigerung. Im Fokus stand dabei eine Wohnung im Hochhaus an der Bergstraße 29 in Hülz. Also ein Gebäude, das in letzter Zeit vermehrt negative Schlagzeilen gemacht hat und deswegen auch eher als Problemimmobilie bekannt ist. Ja, und eine Wohnung in diesem Hochhaus sollte letzte Woche Freitag versteigert werden. Allerdings ist der Termin dann zunächst gescheitert. Gleichzeitig waren Experten auch davor, dass solche Immobilien für Käufer ein echtes Risiko darstellen können. Ja, Thomas, warum ist denn die Versteigerung am Freitag jetzt zunächst gescheitert?
Naja, es hat sich kein Bieter gefunden und das war auch gut so, ne? Das muss man, glaube ich, so sagen. Denn wer sich da reingekauft oder rein ersteigert hätte, ja, der hätte sein Geld wahrscheinlich erstmal größtenteils abschreiben können. Weil wir haben da ein Haus mit 18 Wohneinheiten, klingt erstmal nicht uninteressant, auch als Investitionsobjekt nach dem Motto, ich habe vielleicht, keine Ahnung, 50.000 auf der Bank liegen, möchte was für meine Altersvorsorge tun, also ersteigere ich günstig eine Wohnung, lasse die mit wenig Geld renovieren, habe monatliche Mieteinnahmen und kann dann sozusagen entspannt meinem Alter entgegensehen, habe dann eine dauerhafte Einnahmequelle. So, ja, und die auf die Idee sind vor Jahren schon Leute von auswärts überwiegend gekommen, die haben nämlich da tatsächlich Wohnungen gekauft von so einer windigen Immobiliengesellschaft mit dem Ergebnis, dass sie diese Wohnung nie richtig vermarkten konnten. Das heißt, dieses Haus steht seit Jahren eigentlich schon ja nicht leer, aber es sind dort keine ordentlichen Mietverträge zustande gekommen. Das heißt, wer das gekauft hatte, ist auf seinen Kosten sitzen geblieben. Die Bank will jeden Monat das Hypothekendarlehen bedient haben, aber die haben keine Einnahmen. Und deshalb ist es jetzt auch zu Zwangsversteigerung gekommen. Da war jetzt die erste, 2 weitere Folgen. Das heißt, sehr viele der Investoren sind in finanzielle Schieflage geraten. schlimm genug. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass nicht noch mehr Leute in ihr Unglück rennen und da jetzt vielleicht versuchen, diese Wohnung zu ersteigern. Also ich habe mich hier letztens mit Maler-Immobilienexperten unterhalten, die dieses Haus auch aus eigener Anschauung kennen, die drinnen waren. Und die sagen, also da ist jede Menge Murks gemacht worden, die Sanierung sehr oberflächlich. Und was wohl für die Statik des ganzen Gebäudes sehr gefährlich ist, die haben völlig unprofessionell eine Fußbodenheizung ohne Estrich einfach in den Beton gefressen, in den tragenden Beton. Und von daher kann man nur warnen, sich da zu engagieren. Das kann richtig in die Hose gehen.
Ich war an dem Termin ja im Gericht. Ich war erstaunt, dass doch da eine ganze Menge Leute gesessen haben. Also angesichts der Voraussetzungen. Also da waren knapp 10 Leute da. Und als es dann losging, hat doch dann einer gefragt, eine Frage ans Gericht gestellt, wie man denn da sowas versteigern könnte, anbieten könnte, was überhaupt nicht nutzbar ist, weil dieses Haus ist ja geschlossen worden von der Stadt. Also es gab so eine Nutzungsuntersagung, nachdem da wirklich schlimme Zustände bekannt geworden sind, dass sowas dann angeboten wird. Hintergrund ist, also jeder Gläubige hat das Recht, das zu versuchen, und das wäre wirklich ein Schnapper gewesen. Also es war eine 68 Quadratmeter Wohnung, der Verkehrswert, der war irgendwie 60.700 Euro und die Bank dahinter wäre mit 50% zufrieden gewesen. Also man hätte die Wohnung für 30.350 Euro haben können. Ein Schnapper in der heutigen Zeit, vermeintlich. Aber da wären alleine schon 7.500 Euro knapp dazugekommen an Strafen und Gebühren so für die Stadt und so Sachen und plus dann diese ganzen Investitionen, die man da tätigen müsste, wenn man das wieder alles fit machen möchte. Ne? Und wer weiß, wie die Kellergewölbe da aussahen. Und einige Wohnungen, die da jetzt zum Verkauf stehen, zur Zwangsversteigerung, die konnte man auch nicht so richtig besichtigt werden. Also das ist eine Katze im Sack, die man da kauft. Man sollte es lassen.
Auf jeden Fall. Ne? Es ist wirklich gefährlich. Und das ist so ein Beispiel. Also wenn man sich überlegt, ich brauche Wohnraum. Ne? Man muss sich wirklich informieren. Man muss sich wirklich auch vor Ort informieren. Man kann nicht, ich sag mal, in Bayern wohnen und in Mal eine Wohnung ersteigern nach dem Motto, läuft schon. Ne? Nee, läuft nämlich gar nicht. Ne? Ja. Und vielleicht muss man aber auch mal dazu sagen, es gibt in Mal aber auch gute Beispiele. Wenn ich das noch wenigstens mal ergänzen darf, ich war jetzt auf dem Richtfest. Das heißt, wer zum Beispiel eine Wohnung sucht und die nicht morgen braucht, sondern vielleicht erst in anderthalb Jahren, der könnte hinter der Dr. Klausener Straße gut aufgehoben sein. Da baut die Viva West zurzeit 81 Wohneinheiten. Da war jetzt Richtfest. Ganz normale Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen. Der Clou dabei, da werden auch 30 Reihenhäuser gebaut. Ja, und das ist ja so eine Sache. Wir haben sehr oft schon in letzter Zeit gesprochen über junge Familien, die vielleicht ein eigenes Haus suchen, aber die sehen, wenn ich mir eins bauen will, das ist auch in Marl so abartig teuer. Das kommt für uns leider nicht in Frage. Da besteht die Möglichkeit, ein ganzes Haus, ein Reihenhaus anzumieten, zu günstigen Preisen. Ein Teil der 30 Häuser, die da gebaut werden, sind sogar gefördert. Das heißt, wenn ich einen Wohnberechtigungsschein habe, kann ich sogar sozusagen vergünstigt an dieses Haus kommen. Ich zahle dann einen Quadratmeter Mietpreis von nur 7 Euro. Und das ist natürlich das ist auch ein Schnapper, weil es kommen ja kaum Heizkosten dazu. Da ist natürlich eine Wärmepumpe mit im Angebot, eine PV-Anlage oben auf dem Dach. Das heißt, da kann ich günstig reinkommen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und selbst wenn ich ein Normal- bis Gutverdiener bin und da so ein Haus miete, ist es immer noch eine wesentlich geringere Belastung, als wenn ich jetzt diesen Kraftakt mache, ich baue irgendwo eins oder ich kaufe ein frisch gebautes. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das ist eben auch mal, hier wird eben auch sozial verantwortlich neuer Wohnraum geschaffen. Also wir haben sozusagen beide Seiten der Medaille hier in der Stadt.
Wer nicht weiß, wo das ist am Jahnstadion und an der Realschule gegenüber, ne?
Ja,
in der
Siedlung da. In Hüls. Das war eine wunderschöne 18.000 Quadratmeter Fläche. Das war jahrzehntelang einfach Grünland. Das heißt, die Leute in den Altbauten, die hatten im Erdgeschoss einen Garten und haben dann auf dieses grüne Land geschaut. Ne? Waren also sehr für sich. Ja, und die bekommen jetzt natürlich neue Nachbarn. Da hatte es anfänglich auch für Unruhe gegeben. Da haben Leute, die im Altbau wohnten, befürchtet, die müssten ihren Garten oder zumindest einen Teil des Gartens abgeben. Aber da konnte die Viva West wohl Entwarnung geben. Also die Gärten, so wie sie jetzt angelegt sind, werden Bestand haben, auch wenn das so ein bisschen, naja, ich sag mal, eine sehr großzügige Auslegung des Mietvertrags ist. Ne? Aber wie gesagt, da entsteht neuer Wohnraum und das ist eigentlich eine tolle Sache.
Ja, weil, wie besprochen, es ist relativ teuer jetzt für junge Leute, sich ein Haus zu bauen oder zu kaufen oder wie auch immer. Wenn man das Geld nicht von Oma und Opa hat, ist das nahezu unmöglich mittlerweile. Ja. Ne? Also wie soll das gehen? Also selbst wenn zwei gute Verdiener sind, wenn die einen Kredit aufnehmen, die Bank sagt dann eher nein. Ne?
Ja, es ist so, wir haben ja im Mahl im Augenblick zwei Neubaugebiete. Also eins, was schon recht weit ist, da Lohbrauch, Lange Hegge, ne, wo man also jetzt tatsächlich, ja, ich glaube, möglicherweise kann man da noch ein Grundstück kaufen für ein freistehendes Haus. Die meisten sind auf jeden Fall schon weg, vielleicht sogar schon alle. Jetzt werden noch Doppelhaushälften und Reihenhäuser dort gebaut, kann man auch kaufen, aber ist natürlich irre teuer. Ne? Genauso auch wie jetzt am Freerbruch in Drever Süd, wo jetzt nächste Woche Spatenstich ist für die Baulandentwicklung. Ja, dann, wenn man realistisch rechnet, ein freistehendes Einfamilienhaus mit Keller in Marl, 800.000 Euro werden da aufgerufen und dann wird es schon knapp. Ne? Dann kann man sich noch nicht mal alles leisten. Das heißt, wenn man dann auch noch richtig auf die Sahne hauen will mit der entsprechenden Badezimmerausstattung und sich noch eine Luxusküche gönnt, dann marschiert man ganz locker auf die 1 Million Euro zu. Ja. Und das ist natürlich, ja, wer will sich das leisten können? Da müssen im Grunde, da müssen Erben sein. Das heißt, da müssen schon Eltern da sein, die sagen, hier kommen wir. Wir verkaufen unser Haus, wir nehmen uns eine Wohnung oder wir haben ein Leben lang gespart, wir zahlen euch schon mal den Keller. So irgendwie solche Sachen müssen da laufen, weil aus eigenem Einkommen solche Beträge aufzuwenden.
Schwierig, also außer du hast zwei Zahnärzte oder so vielleicht. Ne? Aber ansonsten junge Leute, 25, 30 Jahre alt oder so, vielleicht noch ein, zwei Kinder in Planung oder so, da wird es schon echt schwierig, wenn das Kapital nicht da ist. War vor wenigen Jahren ja anders. Also ich erinnere mich an einen Spatenstich, Grüngut hieß das Projekt, das war in Hüls, also hinterm Kaufland da in Hüls, an dem verlängerten Teil der Römerstraße. Da ging die Wohnung weg, also da war die Zinslage noch anders, ne? Und da ging die Wohnung weg für über 400.000 Euro. Die oben waren so knapp 118 Quadratmeter, ohne dass, die waren noch gar nicht gebaut. Also die wurden vom Reißbrett verkauft, weil die Zinsen so günstig waren. Das ist sieben Jahre her.
Ja, etwas weniger. Ja. Da gab es ja sogar Vollfinanzierung. Ja. Das heißt, wenn du ein solides Einkommen hattest, in dieser Nullzinsphase hatte die Bank, naja, vielleicht nicht 100%, aber 90% der Bausumme finanziert. Ne? Mhm. Und das ist heute total anders geworden. Also heute heißt es wirklich nur, wer Geld hat, der kriegt auch Geld. Das heißt also, wenn ich für 800.000 Euro ein Haus bauen will, muss ich schon mal, ich sag mal, 300.000 Euro locker an Eigenkapital haben. Sonst brauche ich gar nicht zur Bank zu gehen. Mhm. Und das ist, da fragt man sich ja, wer kriegt das noch hin? Ne?
Ja, ist schwierig. Ja.
Und da ist natürlich dann diese Viva West-Geschichte, ich miete ein Haus, tatsächlich nochmal eine interessante Alternative. Mhm. Vielleicht nicht für ein ganzes Leben, ne? Vielleicht will man ja doch irgendwann mal den Hebel umlegen, aber erstmal so als Einstieg.
Auf jeden Fall.
Ist das interessant, ne? Und von daher, wie gesagt, es gibt nicht nur diese Horrorhäuser, aber ich sag mal so, und hier, Patrick, du hast ja eigentlich den ganzen Stein ins Rollen gebracht. Du warst als erster da und hast diese Vermüllung gesehen. Erzähl das doch nochmal kurz.
Ja, es war, eigentlich kam eine Leserin auf uns zu, die da wohnt in der Nähe. Die sagte, also es wäre mehrfach da schon vermüllt, auch der angrenzende Bach und so weiter, da wird immer wieder Müll liegen. Wir haben uns das dann angeguckt, das war so im Januar und tatsächlich, das war jetzt nicht direkt vor dem Hochhaus, sondern auf dem Grünstück dazwischen. Also wenn Sie das nicht kennen, es gibt so ein Parkdeck, Bergstraße, Otto-Welt-Straße, da wo es zum Kaufland geht, von der Bergstraße aus, da sehen Sie dieses Hochhaus, davor ist so ein Parkdeck. Und vom Parkdeck zum Haus ist ein Grünstück, das gehört der Stadt und da war wirklich eine halbe Wohnungseinrichtung, die ist dahin geschmissen worden. Wir haben dann Meldung gemacht bei der Stadt, sie sitzt da aus. Der ZBH hat ruckzuck reagiert. Ich glaube, am nächsten Tag, das hat keine 24 Stunden gedauert, haben die das wirklich besenrein hinterlassen, dieses Grundstück, alles sauber gemacht. Danach sind dann in Social Media Portalen, ich glaube bei Facebook auch, in Gruppen, sind Bilder aufgetaucht von Leuten, die gegenüber wohnen. Die haben die Dächer fotografiert von diesen Läden, die da unten sind. Also einer unten und dahinter ist auch ein Laden. Also es war so eine Resterampe vorne. Hinten war vor vielen Jahren mal eine Post drin. Und offenbar haben die Anwohner oder wer auch immer reichlich Müll auf diese Dächer geschmissen. Also quadratmeterweise, 100 Quadratmeter und mehr lag da der Müll. Also unglaublich. Ja. Daraufhin hat dann auch die Stadt relativ schnell reagiert und hat den ganzen Laden dann dicht gemacht. Also ist unbewohnbar, ist nicht sicher, der Fahrstuhl geht nicht, es gibt keinen zweiten Fluchtweg auch. Also es ist eigentlich ein Unding, da drin zu wohnen. Und tatsächlich waren da wohl Leute drin. Also in drei Wohnungen haben Leute gehaust. Ne? Zwei davon sind dann schnell zu anderen Familien gekommen und die dritte hat man dann anders irgendwie untergebracht. Ne?
Aber also so ordentliche Mietverträge gab es kaum, bis gar nicht. Aber es haben einfach Leute da drin gewohnt, die sich irgendwie da Zutritt verschafft haben. Ja, und das ist natürlich erstaunlich, mitten in Hüls, eigentlich in der Top-Lage. Ne? Wenn man jetzt Investor wäre, hätte eine Chance, diese Immobilie zu entwickeln, sei es durch eine Generalsanierung, sei es durch einen Abriss, Neubau. Da wären super Chancen, nur so wie die Dinge jetzt liegen, die Eigentumsverhältnisse sind so kompliziert, das wird echt schwer, da irgendwie was in die Gänge zu bringen. Ne? Also das sieht recht aussichtslos im Augenblick aus.
Ja. Ja, die nächsten Versteigerungen sind am 10. April, da gehen die nächsten zwei Wohnungen vermeintlich unter den Hammer, also vermutlich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Die Preise liegen da bei 53.700 und 56.200. Wenn die Bank da auch mit der Hälfte zufrieden wäre, dann würde man diese Wohnungen schießen können für 26.850 Euro oder 28.100 für eine Wohnung. Also das ist ein Schnapper. Also es gibt Autos, die wesentlich teurer sind, also auch Kleinwagen, die teurer sind als hier eine ganze Wohnung. Aber wie gesagt, was dann von Rattenschwanz dahinter kommt, der ist nicht abzusehen. Ne? Und das sind, glaube ich, böse Überraschungen, die man da erlebt. Deswegen,
ich glaube auch.
Ja, also man muss wirklich, also wenn sich ein Investor findet, der vielleicht alle 18 Wohnungen kauft, plus diese beiden Läden da unten, der kann dann vielleicht gucken, dass das abreißt oder sonst wie irgendwie vermarktet. Aber so ist es halt wirklich sehr schwierig.
Mhm. Ja, man müsste im Grunde in diese Versteigerungen reingehen und sagen, Sportsfreund, ich biete dir 1.000 Euro. Ja. So irgendwie, ne? Ja. Und aber das ist die Sache. Ne? So könnte man die Wohnung sammeln und unter einen Hut kriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so mancher, der da viel Geld investiert hat, weil die Wohnungen haben bis zu 200.000 Euro gekostet. Ich glaube, die größte hat nicht kein dummes Zeug erzählen. Ich glaube, 83 Quadratmeter oder so. Die Größe, die hat, glaube ich, mal 200.000 Euro gekostet.
Ja.
Und der Herr oder die Dame, die das bezahlt hat, die wird sich so ohne weiteres da nicht rausdrängen lassen, fürchte ich mal oder denke ich mal. Ne?
Ich habe auch mit einem telefoniert, mit einem, der da eine Wohnung gekauft hat, also auch für einen sechsstelligen Betrag. Ja, der weiß auch nicht, wie es da weitergeht. Ne? Also er kann es selber nicht nutzen, er kann es nicht verkaufen. Also verkaufen schon, zu welchem Preis ist die Frage, da muss man einen finden. Aber derjenige, der es kauft, kann es ja nicht nutzen, weil die Bude vernagelt ist. Ne?
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal von solchen Schrottimmobilien absehen, können Zwangsversteigerungen denn im Normalfall vielleicht trotzdem eine Möglichkeit sein, um günstig an eine Immobilie zu kommen?
Auf jeden Fall. Klar. Also ich hatte vor kurzem noch zwei Zwangsversteigerungstermine bei uns vorgestellt, im Print und auch online. Das sind zwei Einfamilienhäuser, eine steht frei, eines ist ein Reihenendhaus, glaube ich, in Altmahl. Also das Reihenendhaus zum Beispiel, wenn man das nimmt, ist in einer sehr attraktiven Lage. Der Verkehrswert ist ein realistischer Wert. Also ich habe auch mal mit einem Immobilienmakler gesprochen, der diese Immobilie schon mal von innen gesehen hat, der die kennt. Der sagt, ja, das ist ein faires Angebot, wenn man das zu dem Preis bekommen könnte und dann investiert, hat man am Ende unterm Strich sehr günstig eine sehr hochwertige Immobilie bekommen. Also das kann ein Weg sein für Leute, die vielleicht nicht so viel Geld, aber vielleicht zum Beispiel handwerkliches Talent haben. Ja, im Grunde musst du jemand sein, der selber was kann und der Leute kennt, die was anderes können. Und wenn man so Leute zusammenbringt, die sich dann mit ihrer Arbeit in so eine ersteigerte Immobilie einbringen, kann da unterm Strich eine richtige Wertsteigerung bei rauskommen. Das kann so sein, ist aber wirklich was für Leute, die auch erstmal was können oder auch risikobereit sind, weil es ist so, diese Verkehrswerte, die man lesen kann in diesen Gutachten, die sind häufig so erstellt worden auf theoretischer Grundlage, dass häufig konnte der Gutachter gar nicht hinein.
Genau.
Der hat das Haus nur dem äußeren Anschein nach beurteilt, gibt dann häufig noch so einen Risikoabschlag drauf. Das heißt also, er sagt, naja, eigentlich müsste man 100.000, aber nee, ich ziehe mal 20.000 ab, weil ich ja von innen das nicht gesehen habe, Risikoabschlag, so muss man sagen, Abschlag, nicht Zuschlag, Risikoabschlag, bin ich bei 80.000, dann könnte es hinkommen. Ne? Also wie gesagt, da ist häufig ein Risiko. Aber das ist eben dieses, die Geschichte mit der Zwangsversteigerung. Man muss natürlich gucken, was geht da ab bei so einer Zwangsversteigerung. Wenn da 3, 4 Leute sind, die wirkliches Interesse haben und dann der Preis immer weiter steigt, die bieten sich immer gegenseitig weiter nach oben und treiben sich und pushen sich, dann wird es gefährlich, weil ich sag mal so, man muss da echt ganz cool reingehen und sich selbst ein Limit gesetzt haben. Man darf nicht sozusagen dem Spiel verfallen und meinen, ich will jetzt aber und ach ne, irgendwie wird das schon und das schaffe ich schon. Das kann auch gefährlich sein. Also man muss da ganz cool bleiben, sich ein Limit setzen und sagen und so, und bei dem Limit steige ich aus, weil das ist dann nicht mehr mein Ding. Na, also Patrick, du hast ja auch schon mal Zwangsversteigerung erlebt. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich war letztens bei einer, wo in Altmahl ein Haus versteigert wurde, 4 Wohnungen oben drüber, unten eine Imbissbude, alles im Betrieb, auch vermietet oder so. Da ging es genauso zu, dass die sich dann hochgepusht haben. Die haben nicht den Preis erreicht, der mal gewünscht wurde oder so, aber also der Gläubiger kann ja auch so ein Limit setzen. Er kann sagen, 5/10 will ich haben oder 7/10 ist meistens, also 70%, dann sind die schon zufrieden. Das ist dann auch so erreicht worden, aber die vollen 100% nicht. Ne? Aber das ist ein Objekt, das kann ich mir angucken. Das hat er sich vielleicht auch vorher angeguckt. Der Laden läuft da, da sind Leute drin, die Wohnungen sind vermietet. Naja, warum nicht? Wenn ich Investor bin oder so, kann ich theoretisch damit mehr Geld verdienen, als wenn ich mein Geld aufs Sparbuch lege und da keine Zinsen für kriege. Dann kann ich kann ich mir besser ein Haus verkaufen und kassiere Mieten. So funktioniert das, auch wenn ich die dann versteuern muss als Einkommen. Aber das ist der Sinn von so einer Investition. Ne? Und habe ich schon erlebt, wo es dann wirklich hin und her ging. Ne? Und dann auch, ist auch spannend dann. Also es ist außergewöhnliche Termine. Ne?
Ja. Ja, ich habe das mal erlebt, das war ein Haus an der Plangenbrauchstraße, ein Mehrfamilienhaus, da sind Bieter aus der ganzen Republik gekommen, da musste der Saal am Amtsgericht in Mal, der musste dann geschlossen, geräumt werden, weil es waren einfach zu viele, ne? Und der Rechtspfleger hat gesagt, nee, so geht das nicht, so können wir hier keine ordnungsgemäße Versteigerung durchführen. Das war ein Haus, das wurde für 40.000 Euro sollte der angeboten, das sollte der Verkehrswert sein. Ein Haus, das offensichtlich Mehrwert war. Ne? Und das war so noch Nullzinsphase, wo noch viele Leute bereit waren zu investieren, einen Kredit aufzunehmen. Da standen die Leute wirklich Schlange. Und dann hat da so ein Bieterwettkampf im zweiten Gang als weniger kam stattgefunden, wo die 40.000 Euro am Ende gar keine Rolle mehr spielte. Das Ding ist zu einem dicken sechsstelligen Betrag dann weggegangen. Ja. Und da haben sich dann Leute wirklich gegenseitig hochgepusht. Ne? Das ist schon. Also da muss man das Geld auch wirklich haben, muss Erfahrung haben in diesem ganzen Bereich. Also ich sag mal so, junger Familienvater sucht Bleibe für seine Frau und seine 2 Kinder. So eher nicht. Also ne, würde ich sagen, so Bauchgefühl.
Dann nach Immobilien und Bauprojekten wird es jetzt ein bisschen genussvoller. Denn in Mals Gastroszene tut sich gerade einiges. Und zwar eröffnen in der Innenstadt gleich 2 neue Eiscafés, die bekannte Läden ablösen. Und auch das Restaurant in der Lohmühle feiert seine Wiedereröffnung. Ja, fangen wir mal mit den Eiscafés an. Was hat sich denn da jetzt konkret verändert und wer steckt hinter den neuen Läden?
Ja, sind gleich 3 Neueröffnungen oder Wiedereröffnungen in einer Woche in Mal, also in der Gastroszene. Und bei den Eiscafés, da hatten wir 1 in der Hüllstraße, da war vorher Mama Ziolla drin, das war so die Filiale von dem Ziolla an der Bergstraße. Und das stand jetzt schon längere Zeit leer und da hat sich jetzt jemand gefunden, der das neu aufmacht. Und zwar diesen Samstag am 21. geht's los. Das ist der Alexander Barzer. Der hat damit jetzt sein 5. Lokal in dieser Art. Er hat den in Mönchengladbach und in Lünen, also ein bisschen außerhalb. Und er ist sich sicher, er ist guter Dinge, dass er das hinkriegt. Ne? Er hat gesagt, bei anderen Objekten, da hätten ihn auch alle schon verspottet, da, wie kannst du dir so einen Laden da ans Bein binden? Und er hat es aber hingekriegt und er sagt, also er schafft es auch hier. Also so knapp 20 Sorten Eis will er anbieten. Kugel soll 1,60 kosten. Er hat dann auch ein bisschen was Herzhaftes im Angebot. So kleine Snacks, Toast und sowas, alles Bruschetta. Und verschiedene Kaffeegetränke. Ist in der Hüllstraße, macht er auf. Zur Eröffnung, 11 bis 20 Uhr macht er das am Samstag, gibt es für jeden eine Kugel gratis. Die zweite kostet dann 1,60.
Das wird voll.
mal sehen, wie es da wird. Ne? Hat er angekündigt und er ist guter Dinge, ist ein echter Italiener. Mit sehr viel Leidenschaft hat er mir alles da so erklärt. Und will das alles nach Originalrezepten da herstellen, die Sorten. Pistazie kostet genauso viel wie alle anderen Sorten. Ist ja weißt du ja selber, also Pistazie ist immer die so eine Signature-Marke, die oft teurer ist als die anderen. Er sagt, nein, auch 1,60 wie alle anderen, er hat keine Lust auf die Diskussionen, die da kommen und deswegen kostet das auch 1,60. Ja, das gilt für die Hüllstraße. Bereits in dieser Woche am Mittwoch hat aufgemacht Sanremo. Das ist da, wo vorher Mama Ciolla war, also der Antonio Ciolla hat sich letzten Sonntag da zurückgezogen, hat die letzte Schicht gefahren. Jetzt sind da zwei Brüder, der Alberto und der Sergio Asani, die haben seit 2 Jahren das Calabrese in Recklinghausen schon geführt und die wollen eigentlich so die Karte 1:1 übernehmen wie in Recklinghausen, wie das da läuft, da sehr erfolgreich da seit vielen Jahren, da soll auch 10 Mal angeboten werden. Also auch die wollen bis zu 70 Sorten Eis anbieten im Wechsel. Auch Herzhaftes, auch Kaffeespezialitäten und so weiter. Frühstück ab 9.30 Uhr gibt es da. Die machen von 9.30 bis 22 Uhr die ganze Woche keinen Ruhetag. Machen die da Programm und der Laden heißt jetzt auch wieder Sanremo, so wie das Ding ja Jahrzehnte vorher auch hieß. Also der Antonio Ciolla hat das als Hommage an seine Mutter mal irgendwann Mama Ciolla genannt, 2020 meine ich. Dann kam die Filiale in Hüls dazu, die zuletzt lange zu war und da geht es jetzt weiter. Also 2 neue Eiscafés, an selber Stelle, nur unter neuer Haltung, unter neuem Namen. Aber ist für die Hülsstraße mit Sicherheit toll. Also da wird ja demnächst viel gemacht. Da wird der ganze Boden auf links gedreht. Hüls resilient, das ist das Projekt. Und da ist so ein Eiscafé, also wirklich
auf jeden Fall
Pflicht eigentlich. Ne? Und umso schöner, dass das jetzt aufmacht. Schon vor Beginn der Baustelle. Also mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ja.
Haben dir die Betreiber schon irgendwie Einblicke gegeben, welche Sorten es geben wird?
Ja, alle Standards natürlich, also Schoko, Vanille, Erdbeer, Stracciatella, Banane, da kann man drauf zählen. Also ohne diese 5 gibt es, glaube ich, keine Eisdielen mal. Ansonsten Pistazie und viele exotische Sorten, aber so spezifisch hat mir jetzt keiner was verraten. Gehen wir mal gucken. Also
so eine Überraschung.
Ja, also die wechseln ja dann auch. Also im Winter jetzt, also jetzt der Frühling kommt ja jetzt erst, jetzt ist ja Freitag Frühlingsanfang offiziell. Im Winter hat man ja eher so schokoladige, sahnigere Sorten, so die schweren Sorten, ne? Also Schoko, Nougat, sowas alles. Und im Sommer wird es dann halt fruchtiger. Ne? Und dann werden dann auch manche aus dem Programm genommen. Dann kommen mehr Zitrone und was nicht, Malaga und sagen wir mal Limone oder sowas. Ne? So die Kiwi, so diese Fruchtsorten, die kommen dann da rein.
Ja, und dann habe ich es vorhin auch schon angesprochen, auch das Restaurant in der Lohmühle eröffnet wieder, nachdem der Betrieb dort im Herbst 2024 eingestellt wurde. Jo. Welche Küche erwartet die Gäste denn jetzt dort?
Ja, ich habe mit Kader Gül gesprochen, der das Hotel-Restaurant Lohmühle jetzt ja, glaube ich, seit 2019 betreibt. Der hat, wie du schon sagtest, hat er im Oktober 2024 dicht gemacht, weil das nicht mehr so lief. Hat dann vorübergehend so auf so Hähnchen zum Abholen, zum Liefern, so einen Lieferservice hat er da gesetzt, auch um seine Leute nicht entlassen zu müssen. Und er setzt jetzt auf Schnitzel. Also okay. Großer Klassiker, weil wie nennt man ein Restaurant, was keine Schnitzel anbietet? Leute. Also das Schnitzel geht immer und zwar in jeder Form. Also er will Hähnchenschnitzel anbieten, Schweineschnitzel, dann vielleicht auch mal so ein paar exotische Varianten, so aus Lammfleisch oder aus Straußenfleisch oder so. Ne? Also ganz außergewöhnliche Sachen hat er da geplant. 4 verschiedene Soßen, so die üblichen gibt es dann zur Auswahl. Auch ein Wiener Schnitzel soll es geben, in Butterschmalz geschwenkt mit Sardellen drauf, so wie man das kennt, und Zitrone aus Wien. Das hat er vor und er macht auch diese Woche auf. Am Freitagabend geht's los. Dann am Wochenende auch, also Freitag ab 17 Uhr und am Wochenende ab 12 Uhr. Dann mit Sonderangeboten 11,11 Euro für einen Schnitzel mit Pommes und Salat auch und auch herzhafte Sachen, Sauerbraten gibt es dann mit Kloß und Rotkohl und was hat er noch gehabt? Sauerbraten und fällt mir jetzt nicht ein. Ja, Haxen bietet an. Also richtig derbe Sachen, lecker gute Grundlagen für einen lustigen Abend. So für 15 Euro sind die Startangebote und danach soll es dann rund gehen. Also immer am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag gibt es dann diese Küche, ne, so à la carte und in der Woche dann ein eingeschränkteres Programm für die Hotelgäste, die dann noch sind. Ne? Okay. Also ist dann nicht so umfangreich.
Ja, wer also in Mal essen gehen oder sich ein Eis holen will, der kann demnächst da wieder aus ein paar mehr Optionen wählen. Und wenn ihr noch nach Ideen sucht, wie ihr die nächsten Tage verbringen könnt, da hätten wir dann auch ein paar Tipps für euch. Ja, los geht's morgen in den Knappschaftkliniken Paracelsus. Dort findet nämlich zwischen 10 und 16 Uhr ein großer Frühlingsbazar statt. Im Erdgeschoss gibt es dann viele Stände mit handgemachten Dingen, also von Schmuck über Keramik bis hin zu Kinderkleidung und kleinen Geschenkideen. Und um 15 Uhr tritt außerdem eine Line-Dance-Gruppe auf. Und für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es dann noch frische Waffeln. Am Samstag geht es dann weiter mit dem großen Besentag. Da wird dann im gesamten Stadtgebiet Müll gesammelt, es wird gefegt und aufgeräumt und wer möchte, kann außerdem noch zusammen mit dem zentralen Betriebshof langfristig eine Patenschaft für öffentliche Flächen übernehmen. Nach getaner Arbeit gibt es dann natürlich auch eine Belohnung. Patrick hat es gerade schon angesprochen, Casa del Gelato in der Hüllstraße bietet am Samstag die erste Kugel Eis kostenlos an. Das gilt dann natürlich auch für die Helfer beim Besentag, die können sich da im Anschluss auch ihre kostenlose Kugel Eis abholen und ansonsten klingt der Besentag dann noch auf dem Betriebshof des ZBH mit der Besenparty aus. Da gibt es dann auch nochmal einen Imbiss und eine Tombola als Dank für den Einsatz. Und wir sind beim Besentag natürlich auch live mit der Kamera vor Ort dabei. Wenn ihr selbst also nicht dabei sein könnt, dann schaut da einfach mal im Livestream bei uns auf der Website vorbei. Fans der klassischen Musik kommen am Samstag ebenfalls auf ihre Kosten. Die Musikgemeinschaft Mahl lädt nämlich zu einem Oratorienkonzert im Theater Mahl ein. Start ist hier um 19 Uhr und auf dem Programm stehen dann Mendelssohns Wie der Hirsch schreit und Schuberts Messe Nummer 5 in As-Dur. Und mit dabei sind Chor und Orchester der Musikgemeinschaft sowie mehrere Gesangssolistinnen und Solisten. Karten gibt es dann entweder für 20 Euro im Vorverkauf im i-Punkt oder an der Abendkasse. Wem aber dann lieber nach Kirmes-Feeling ist, der muss an diesem Wochenende nach Recklinghausen. Dort startet nämlich morgen die 629. Palmenkirmes, also eine der größten Frühjahrskirmessen in NRW. Und auf dem Gelände an der Festlandhalle warten dann jede Menge Fahrgeschäfte, Festzelte und Buden auf die Besucher. Und natürlich auch das Kirmesessen von süß bis herzhaft kommt da nicht zu kurz. Und ab morgen läuft die Palmenkirmes dann 10 Tage lang und endet eben traditionell dann am Palmsonntag, also am 29. März. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Tipp für euch, der noch etwas in der Ferne liegt, denn die Extraschicht kommt im Juni zurück nach Mahl. Am 27. Juni ist das Museum am Erzschacht dann wieder mit dabei und von 18 bis 2 Uhr könnt ihr dort in die Bergbaugeschichte eintauchen, also mit Führungen, mit Live-Musik und mit einem bunten Programm auf dem Gelände. Dazu gibt es natürlich auch Essen und Getränke und auch wenn die Extraschicht erst im Juni startet, könnt ihr euch schon jetzt Tickets sichern und im Early-Bird-Vorverkauf sogar noch sparen. Für 15 Euro kommt ihr dann nämlich nicht nur in Mahl rein, sondern könnt alle Spielorte der Extraschicht im Ruhrgebiet besuchen. Das sind 40 Stück und Shuttlebusse stehen auch zur Verfügung und der ÖPNV ist an diesem Tag auch dann kostenlos mit dem Ticket. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Das war Mahlzeit für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gern und empfehlt ihn weiter. Besucht uns auch gern auf Instagram und Facebook. Und wenn ihr Hinweise, Themenvorschläge oder Feedback habt, dann könnt ihr uns auch jederzeit eine Mail schreiben an mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Da freuen wir uns auf jeden Fall dann drauf, von euch zu lesen. Ja, ansonsten danke Patrick.
Gerne.
Danke Thomas.
Gerne.
Und ja, danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Und dann hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao. Tschüss.